Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Beim letzten Mal stand eine Einführung in den zweiten Korintherbrief im Mittelpunkt und wir haben uns mit den ersten drei Versen von Kapitel 1 beschäftigt. Die Verse 1 und 2 enthalten eigentlich nichts anderes als nur die Absender- und Empfängerangaben sowie einen kurzen Gruß. Aber wie beim Apostel Paulus üblich, selbst solche Formalien enthalten jede Menge Stoff zum Nachdenken. Der zweite Korintherbrief beginnt mit einer kurzen Einleitung, in der Paulus und sein junger Begleiter Timotheus als Absender genannt werden. Die Empfänger sind die Christen in der Gemeinde von Korinth sowie alle Heiligen in ganz Achaia, also alle, die in der weiteren Umgebung von Korinth wohnen und vermutlich Kontakt zu der dortigen Gemeinde haben. Gleich im dritten Vers, mit dem der Hauptteil des Briefes beginnt, verwendet Paulus zwei Bezeichnungen für Gott, die heute in unseren Ohren doch eher ein wenig ungewöhnlich klingen. Gott sei der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Wie kommt Paulus auf die Idee, Gottes Wesensart auf diese Weise zu beschreiben? Vielleicht deshalb, weil er in seinem Leben viel Unbarmherzigkeit erlebt hat und weil manches absolut trostlos erscheint? Einiges spricht dafür, dass es sich tatsächlich so verhält, denn der nächste Vers geht noch weiter darauf ein, wann und auf welche Weise Gott Trost schenkt. Hier noch einmal Vers 3, der zusammen mit Vers 4 eine Einheit bildet. Paulus schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Tatsächlich scheint Paulus sehr notvolle Situationen vor Augen zu haben, in denen sich Gott bereits als sein Tröster erwiesen hat. Und manches erinnert mich daran, was eine Freundschaft unter Menschen ausmacht. Da bezeichne ich doch auch nur denjenigen als vertrauten Freund oder Tröster, mit dem ich nicht nur fröhliche Zeiten erlebt habe, sondern der auch in Krisenzeiten nicht von meiner Seite gewichen ist. Manche Leute zeigen sich ja überrascht, dass Gott nicht alle Sorgen und Nöte von denen fernhält, die an ihn glauben und ihn lieben. Doch würden uns nicht wichtige Erfahrungen fehlen, wenn wir Gott immer nur auf der Sonnenseite des Lebens begegnen würden? Auch unter Freunden lernt man sich nicht dann wirklich gut kennen, wenn man sich bei jedem Treffen fröhlich zuprostet oder nur einem gemeinsamen Hobby nachgeht. Sondern gerade in schweren Situationen zeigt sich, ob eine Freundschaft etwas wert ist. Für nicht wenige Menschen scheint das Christsein leider so etwas zu sein wie ein frommes Hobby oder wie die Zugehörigkeit zu einem Fanclub. Wenn man sich trifft, ziehen alle dieselben T-Shirts an und man fühlt sich wunderbar miteinander verbunden und schwimmt auf einer Welle der Euphorie. So gesehen ist Paulus jedoch niemals Mitglied in einem Fanclub gewesen. Denn in dem frommen Verein, zu dem er gehört, reicht es nicht, sich gelegentlich abends ein T-Shirt in den Vereinsfarben überzuziehen und gemeinsam mit den anderen einen trinken zu gehen. Sondern er steckt, bildlich gesprochen, jeden Tag, von morgens früh bis abends spät, in der Dienstkleidung seines Arbeitgebers. Und jeder, der ihn sieht, erkennt sofort an dieser Kleidung, aha, der gehört zum Dienstpersonal Gottes. Paulus fühlt sich also eng mit Gott verbunden. Und zwar nicht deshalb, weil er in seiner Gegenwart so viel schöne Stunden mit ihm erlebt hat, sondern weil Gott auch in den schweren Stunden sein Begleiter, sein Beistand, sein Tröster gewesen ist. Ab Vers 5 in unserem Bibeltext schreibt Paulus: Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Jetzt dürften wohl keine Zweifel mehr bestehen. Paulus, der nach menschlichem Ermessen gerade eine sehr erfolgreiche Phase während seiner dritten Missionsreise erlebt hat, er wurde anscheinend auch in große Bedrängnisse gebracht. Ich erinnere an einen Vers aus dem ersten Korintherbrief, den ich auch schon in der letzten Sendung zitiert habe. Da schrieb Paulus an die Korinther: Ich werde aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten, denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. So viel zu seiner erfolgreichen Arbeit in der Stadt Ephesus, in der er sich 3 Jahre lang aufgehalten hat. In seinem damaligen Brief an die Korinther gab er jedoch zu bedenken, aber auch viele Widersacher sind da. Wie sehr ihm diese Widersacher zugesetzt haben und in welcher Form, darüber lässt sich nur spekulieren. Auf jeden Fall erwartet Paulus nun von den Christen in Korinth, dass sie eindeutig zu ihm stehen. Das gemeinsame Leiden, so Paulus, wird dann zur Folge haben, dass Gott auch sie in jeglicher Form trösten wird. So verstehe ich die Aussage von Vers 6. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost. Weiter ab Vers 7. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Soweit die Verse 7 bis 10. Die Hinweise verdichten sich immer mehr, dass Paulus in Ephesus, in der Provinz Asien, wie er in Vers 8 schreibt, eben nicht nur eine offene Tür zu reichem Wirken vorgefunden hat, sondern dass er dort auch in Todesgefahr geraten ist, und zwar aufgrund seiner Tätigkeit als Verkündiger des Evangeliums. Wie schlimm die Sache gewesen sein muss, lässt sich nur erahnen. Immerhin schreibt Paulus, dass er und anscheinend Timotheus am Leben verzagten. Und Gott? Hat er von all dem nichts mitbekommen? War er sozusagen abwesend? Nein, so der Apostel Paulus. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott. Und dann bezeugt er, wie Gott in dieser Situation geholfen hat. Beides ist für mich äußerst wichtig. Erstens das Wissen, dass auch ich so manches Leid durchleben muss, was jedoch nicht bedeutet, dass Gott sich von mir abgewendet hat und ich auf mich allein gestellt wäre. Und zweitens das Wissen, dass Gott mich auf die eine oder andere Weise erretten wird. Wenn nicht in diesem Leben, so bleibt immer noch die Hoffnung auf das ewige Leben. Interessant finde ich den Gedanken des Apostels Paulus, dass man nicht nur das Gute, was Gott einem zur Verfügung stellt, mit anderen teilen kann. Also etwa den eigenen Wohlstand oder Begabungen, die man zugunsten anderer einsetzt. Sondern auch das Leid, das einem um Christi willen zugefügt wird, lässt sich mit anderen teilen. Ein wenig befremdlich ist mir dieser Gedanke schon. Andererseits habe ich bereits etwas Ähnliches erlebt. Da ging es um meine Krebserkrankung und um einen Tumor, der bereits zu streuen begonnen hatte. Mein Arzt machte mir nur wenig Hoffnung auf Heilung. Aber ich spürte, wie Gott mir Zuversicht und einen festen inneren Halt gab. Und dann bekam ich auch noch Post von einem Mann, den ich überhaupt nicht kannte. Der behauptete, Gott habe ihm mitgeteilt, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauchte. Mit Gottes Hilfe würde ich den Krebs besiegen. Normalerweise hätte ich auf eine solche Nachricht nichts gegeben, hätte jenen Mann, der mir geschrieben hat, vielleicht sogar als Scharlatan bezeichnet. Aber diesmal war alles anders. Ich hatte den Eindruck, dieser Mann hat recht. Trotzdem habe ich mich immer wieder gefragt, wenn es stimmt, dass Gott mich heilen will, warum hat Gott das nicht mir gesagt, sondern ihm? Eine Antwort auf diese Frage habe ich bis heute nicht bekommen. Es ist wohl Gottes Geheimnis, warum er in diesem Fall so gehandelt hat und eine unbeteiligte Person an meiner ganz privaten Krankengeschichte anteilnehmen ließ. Hier sehe ich gewisse Berührungspunkte zu dem, was Paulus erlebt hat und welche Auswirkungen sich für sein künftiges Leben abzeichnen. Er weiß, Vers 10, dass Gott ihn aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf welche Weise, kann Paulus nicht sagen. Aber dass es so kommen wird, da ist er sich sicher. In Vers 11 wird er nun auch konkreter in Bezug auf die Frage, was es denn bedeuten kann, am Leiden eines anderen Menschen teilzuhaben. Paulus schreibt, dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unsertwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Anders ausgedrückt, betet für uns, damit wir unseren Dienst fortsetzen können. Denn damit ist nicht nur uns geholfen, sondern auch denen, die von unserem Dienst profitieren. Sie werden Gott dafür loben. Genau das habe ich auch erlebt, während der Zeit, als ich an Krebs erkrankt war, aber auch davor und danach. Viele Christen, die ich nicht einmal persönlich kenne, haben für mich gebetet. Für mich persönlich, für meine Gesundheit, aber eben auch dafür, dass ich meinen Dienst als Radioprediger fortführen kann. Und manchmal kam mir schon der Gedanke, wie viel Segen im Grunde genommen aus meiner Krankheit erwachsen ist. Ähnlich wie Paulus kann ich einfach nur bezeugen, dass es in meinem Fall so war. Aber nicht immer wird derjenige, der auf Gott vertraut, es auch selbst erleben, wie sich eine Sache zum Guten wendet. Ich erinnere nur daran, dass Paulus im Römerbrief Kapitel 14 geschrieben hat, leben wir, so leben wir dem Herrn. Aber genauso gilt, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Zurück zu unserem Bibeltext. Dort erreichen wir nun Vers 12. An die Christen in Korinth schreibt Paulus weiter, denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unser Leben in der Welt geführt haben, und das vor allem bei euch. Ein schwieriger Satz mit einer doch ziemlich einfachen Botschaft. Sie lautet, wir, also Paulus und Timotheus, wir sind immer aufrichtig gewesen. Unser Wunsch war und ist es, so zu leben, wie Gott es will. Alles menschliche Bestreben ist uns unwichtig. Und nichts anderes versuchen wir, euch vorzuleben. Das Leid, das Paulus auf vielfältige Weise erlebt, trägt dazu bei, diesen geradlinigen Lebensstil beizubehalten. Denn wer in Bedrängnis gerät, der kommt mit fleischlicher Weisheit eh nicht weit. Einfalt und göttliche Lauterkeit, wie Paulus es ausdrückt, sind besonders dann das Gebot der Stunde. Und viele Christen, die schweres Leid durchgemacht haben, werden ihnen bestätigen können, dass die Schlichtheit und Echtheit ihres Glaubens auf andere Menschen Eindruck gemacht haben. Weil eben jeder sofort spüren konnte, dieser Glaube ist echt. Dieser Glaube ist nicht nur ein Sonntagsglaube, der schon am Montag seinen Dienst versagt. Dieser Glaube hält, weil ein starker und mächtiger Gott dem Glaubenden Kraft gibt. Weiter ab Vers 13. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und auch versteht. Ich hoffe aber, ihr werdet es noch völlig verstehen, wie ihr uns zum Teil auch schon verstanden habt, nämlich, dass wir euer Ruhm sind, wie auch ihr unser Ruhm seid am Tage unseres Herrn Jesus. Und in solchem Vertrauen wollte ich zunächst zu euch kommen, damit ihr abermals eine Wohltat empfinget. Von euch aus wollte ich nach Mazedonien reisen, aus Mazedonien wieder zu euch kommen und mich von euch geleiten lassen nach Judäa. Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte? Oder ist mein Vorhaben fleischlich, so dass das Ja-Ja bei mir auch ein Nein-Nein ist? Soweit die Verse 13 bis 17. Erinnern wir uns, Paulus war während seiner zweiten Missionsreise nach Korinth gekommen und anderthalb Jahre dort geblieben. Während dieser Zeit entstand die christliche Gemeinde. Nach seinem Weggang drängten ihn die Christen immer wieder, er möge sie doch möglichst bald besuchen kommen. Unter anderem deshalb, weil es zu vielen Unstimmigkeiten und Missständen in der Gemeinde gekommen war. Im ersten Korintherbrief werden viele dieser Probleme angesprochen, die Paulus eben aus der Ferne zu lösen versuchte. Aufgrund des Drängens der Gemeinde Könnte Paulus dann während seines Aufenthalts in Ephesus tatsächlich einen Kurzbesuch in Korinth absolviert haben? Sicher ist das nicht, aber wie ich schon in der letzten Sendung dargelegt habe, gibt es im zweiten Korintherbrief ein paar Andeutungen, die darauf hinweisen. Bei diesem möglichen Kurzbesuch hat ihn wohl jemand aus der Gemeinde sehr heftig beleidigt. Um die Sache nachträglich zu bereinigen, hat Paulus dann Titus nach Korinth geschickt und sich anschließend in Philippi mit ihm getroffen, von wo aus er dann den zweiten Korintherbrief losschickt. Dieser Kurzbesuch, von dem man nicht sicher weiß, ob er wirklich stattgefunden hat, wird von den Korinthern auf jeden Fall nicht als Ersatz für den geplanten längeren Aufenthalt akzeptiert, den sie sich nach wie vor wünschen. Dass sich Paulus dafür noch immer keine Zeit nehmen konnte, machen ihm einige Christen aus Korinth offenbar zum Vorwurf. In Wirklichkeit wolle er ja gar nicht zu ihnen kommen, so behaupten sie. Doch dieser Unterstellung tritt Paulus mit Entschiedenheit entgegen. Ein Ja sei für ihn kein Nein. Also wird er die Korinther so bald wie möglich besuchen. Auch in dieser Hinsicht ist Paulus ein Vorbild für die Christen heute. Auch auf sie sollte stets Verlass sein. Falsche Versprechungen und der Umgang mit Halbwahrheiten müssen für sie tabu sein. Vers 18. Weiter schreibt Paulus: Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Ein Problem hat Paulus allerdings. Was seine Reisepläne angeht, so ist er nie sein eigener Chef. Wohin es als nächstes geht und wie lange er dort bleiben wird, darüber hat letztendlich Gott zu entscheiden. Eine Bibelstelle in der Apostelgeschichte Kapitel 16 macht dies besonders deutlich. Über Paulus und seinen damaligen Begleiter Silas heißt es dort: Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Und gleich im nächsten Vers heißt es über einen weiteren Reiseplan: Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Es ist wohl davon auszugehen, dass Paulus auch später noch manche seiner Reisepläne korrigieren musste. Und auch den Korinthern wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als sich damit abzufinden. Vers 19. Weiter argumentiert Paulus: Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Wieder so ein Satz, mit dem Paulus eigentlich nur Stellung bezieht zu einer Situation, wie sie sich immer wieder mal im Alltag ergeben kann. Doch dann sucht Paulus nach einer tieferen Begründung, und es wird ein wenig kompliziert. Konkret geht es in diesem Fall darum, ob Paulus falsche Versprechungen macht und ob er es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Nein, sagt Paulus, ich verspreche nicht leichtfertig, was ich dann nicht halten kann. Damit könnte man die Sache eigentlich zu den Akten legen. Aber Paulus möchte, dass die Korinther darüber nachdenken, warum er so großen Wert darauf legt, stets wahrhaftig und aufrichtig zu sein. Der entscheidende Maßstab ist für ihn das Vorbild Jesu Christi. Der hat auch nicht die Unwahrheit gesagt oder mit Halbwahrheiten jongliert. Im Gegenteil, Jesus hat den Menschen stets reinen Wein eingeschenkt. Und dass Gott ihn auf die Erde geschickt hat, um für die Sünden der Menschen zu sterben, hat auch etwas mit Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit zu tun. Denn umgekehrt so zu tun, als ob die Menschen keine Sünder wären, das hätte zur Folge gehabt, dass die Menschen in ihrer Sündhaftigkeit bleiben. Das hat Gott jedoch nicht gewollt, sondern hat seinen Sohn gesandt, um die Menschen von ihren Sünden zu befreien. Also, die Wahrheit anzuerkennen, auch wenn es nicht immer eine schöne Wahrheit ist, beruht im Grunde genommen auf Gottes Ja zu den Menschen. Der Sohn Gottes, schreibt Paulus, war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Oder anders ausgedrückt, Jesus selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. Vers 20. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, was ich in der Einführungssendung zum 2. Korintherbrief über die thematische Gliederung des Briefes sagte. Nämlich, dass eine solche Gliederung kaum zu erkennen sei, weil manches Nebenthema unverhofft zum Hauptthema wird. So verhält es sich auch hier. Der eigentliche Anlass, um über ein klares Ja und ein klares Nein zu diskutieren, ist die Behauptung einiger Christen in Korinth, Paulus würde es mit der Wahrheit nicht immer so genau nehmen. Eine relativ banale Geschichte. Wenn sich Paulus nicht auf Jesus Christus berufen würde, indem sich die Wahrheitsliebe Gottes und sein Ja zu den Menschen zeigt. Und nun folgte in Vers 20 auch noch der Hinweis darauf, dass sich alle Zusagen Gottes in Jesus Christus erfüllt haben. Diese Zusagen sind also wahr, weil sie von Gott kommen. Das wiederum ist für Paulus ein Grund dafür, alle diese Zusagen, sprich alles, was Christus für die Menschen getan hat, dankbar anzunehmen. Wie ich eben sagte, unversehens ist ein Nebenthema zum Hauptthema geworden. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel geht es unter anderem um Ereignisse, die sich in der Zeit zwischen der Abfassung des 1. und des 2. Korintherbriefes zugetragen haben. Einiges davon tritt klar zutage, anderes wird nur beiläufig erwähnt, sodass sich nur Vermutungen ergeben. Das betrifft zum Beispiel die Frage, ob Paulus den Korinthern tatsächlich einen kurzen Zwischenbesuch abgestattet hat, während er eigentlich in Ephesus wohnte, und was dabei vorgefallen ist. Mehr dazu in der nächsten Sendung. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.